Zukunftsorte Berlin. Der Podcast mit Madeleine Dietrich und Steffen Terberl. Hier lernt ihr die Menschen kennen, die an den Berliner Zukunftsorten die Zukunft von morgen schon heute machen.
Willkommen zu unserer ersten Folge Zukunftsorte der Podcast. Wir, das sind Steffen Terberl, ich bin Leiter der Geschäftsstelle Zukunftsorte Berlin und meine bezaubernde Kollegin Mrs. Innovation Madeleine Dietrich vom Werner von Siemens Center. Und wir werden heute in der ersten Folge das Thema Urban Tech Republic, einer der 11 Zukunftsorte, streifen und insbesondere das Thema Drohnen, Schwerlastdrohnentransporte hier thematisieren. Warum wir das tun, darauf werden wir gleich eingehen. Mit dabei ist deshalb auch der Johannes Gabino Anton, der Gründer von NextAero.
Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich auf die Runde. Aber Steffen, du als unser Mr. Future, Chef der Zukunftsorte, vielleicht gibst du uns noch kurz eine Erklärung, was sind denn eigentlich Zukunftsorte?
Genau, in Berlin gibt es insgesamt 11 Zukunftsorte. Das sind alles Orte, an denen Wirtschaft und Wissenschaft eng zusammenarbeitet, beziehungsweise irgendwann mal eng zusammenarbeiten soll. Das heißt, es gibt Orte wie zum Beispiel im Technologiepark Adlershof, einen entwickelten Science Park, an dem heute schon 30.000 Menschen arbeiten, forschen und neue Innovationen ins Leben bringen. Es gibt aber auch Orte wie die Urban Tech Republic, die jetzt gerade in der Entwicklung sind. Und was dort genau passiert, werden wir gleich sehen. Wir sind eine Gemeinschaft von 11 Orten, die sowohl private als auch öffentlich finanzierte Initiativen beinhaltet und insgesamt ja in Zukunft sicherlich einen Großteil der Arbeitsplätze auch schaffen wird in Berlin. Wir haben heute als einen Gast den Simon Kimmel hier von der Urban Tech Republic. Und Simon, kannst du uns ein bisschen näher bringen, was die Urban Tech Republic ist und was da gerade so passiert?
Hallo und danke erstmal für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich das Projekt oder den Zukunftsort Urban Tech Republic vertreten kann. Und die Urban Tech Republic ist ein Reallabor für Wirtschaft und Leben. Das heißt, wir wollen urbane Technologien fördern, die die Stadt der Zukunft besser machen. Das heißt, natürlich Innovation, aber eben auch dieses Zusammenspiel verschiedener Unternehmen, verschiedener Ausrichtungen an einem Standort zusammenzubringen.
Jetzt kennen ja viele die Urban Tech Republic noch als Flughafen Tegel. Wie sieht es denn da heute aus? Kannst du das mal beschreiben für Menschen, die jetzt lange nicht da waren? Ist das immer noch wie damals oder was hat sich seitdem verändert?
Also es hat sich sehr, sehr viel verändert, vor allem in der Planung. Vielleicht einmal so als Abriss. Also die Urban Tech Republic, das ist eingebettet in das riesige Stadtentwicklungsprojekt Berlin TXL. Das sind über 500 Hektar. Das ist eben die Fläche des ehemaligen Flughafen Tegel. Und das ist aufgeteilt in drei Bereiche. Die Urban Tech Republic als Industriepark mit diesem Fokus auf urbane Technologien. Dann das Schumacher Quartier als ein Wohnquartier, zukünftig mit 5000 Wohneinheiten. Und als dritte Komponente der Landschaftspark. Und ja, also das Ziel ist eben diese ehemalige Flughafenfläche wirklich in das Stadtgebiet zu integrieren. Und was jetzt schon vor Ort passiert ist, dass wir über 40 Unternehmen am Standort haben, die eben schon innovativ tätig sind, die einen Fokus setzen auf das Testen und Experimentieren, was natürlich sehr begünstigt wird dadurch, dass wir sehr viele Flächen dafür zur Verfügung stellen. Gleichzeitig, wenn man jetzt an den Flughafen, an den ehemaligen Flughafen kommt, dann sieht man auch ganz viel Fläche, leere Fläche, man sieht Abrissarbeiten, man sieht eine Umstrukturierung. Das lässt jetzt noch nicht erahnen, was da wirklich geplant ist, final. Allerdings arbeiten wir natürlich auch an Konzepten, die jetzt nicht offensichtlich sind, sondern die eben auch damit zu tun haben, wie wird das Energienetz am Standort oder welche Sensoren verwenden wir schon? Also da passiert sehr viel, was man nicht offensichtlich erkennt, aber was wir auf jeden Fall näher bringen können.
Simon, du hast ja gerade kurz schon mal erwähnt, also ihr fördert urbane Technologien. Du hast jetzt gesagt, ihr habt 40 Unternehmen am Standort. Ja. Vielleicht ganz kurz, damit man es ein bisschen besser greifen kann. Was sind denn das für Technologien und für Unternehmen, die da bei euch sitzen.
Ja, genau. Das habe ich so ein bisschen übersprungen. Wir haben 6 Kernthemen. Also Fokus ist Mobilität, Energie, neue Werkstoffe, Recycling, Informationstechnologie und Wassermanagement. Wir haben aktuell in diesen 40 Unternehmen auf jeden Fall einen starken Fokus, was auch eben heute zu dem Thema passt, ein Thema Drohnentechnologie, was wir natürlich verorten im Sektor Mobilität, aber natürlich auch Informationstechnologie. Also nichts funktioniert heutzutage ohne diese technologischen Anwendungen. Wir haben aber auch Unternehmen, die beispielsweise mit Algen forschen, um neue Düngemittel herzustellen. Oder wir haben eine zirkuläre Tischlerei vor Ort. Also das ist wirklich ein breites Spektrum, was uns die Möglichkeit gibt, jetzt auch schon zu analysieren, was brauchen wir in der Zukunft für den Standort. Also wir haben sozusagen Pionierunternehmen vor Ort, die uns die Bedarfe von Startups, von innovationsfreudigen Unternehmen darstellen.
Das klingt total spannend. Ich habe auch vorher gelesen, du hast mal Philosophie studiert und auch, ich glaube, Architektur war mit dabei. Ganz spannendes Profil. Vielleicht mal zu deiner Person. Du bist ja für die Innovationsförderung auch mit zuständig. Was macht denn so jemand wie du dann tagtäglich?
Ja, das ist eine gute Frage. Und also vielleicht erstmal zu meiner Person. Das ist richtig, ich habe Philosophie studiert und Architektur in Berlin und in Konstanz. Ich habe anschließend auch unter anderem bei Arup als Trainee gearbeitet in dem Bereich Foresight, also wo es genau darum eben ging, ja, wir können die Zukunft nicht vorhersagen und dennoch entwickeln wir Technologien, die wir in der Zukunft anwenden wollen. Wir wollen unsere Städte resilienter machen und das sind eben so Themen, die übersteigen einzelne Fachkompetenzen. Und darin sehe ich die Chance, sozusagen mit meinem Hintergrund diesen Standort auch weiterentwickeln zu können, weil ich beispielsweise kein Experte bin in Drohnentechnologie. Deswegen ist Johannes heute dabei. Gleichzeitig geht es darum, wie bringen wir die Menschen zusammen, die etwas entwickeln können? Wie entwickeln wir einen Standort räumlich, aber eben auch virtuell? Also wir haben immer verschiedene Ebenen, die da zusammenspielen. Und ja, also das ist eine große Herausforderung für uns alle. Und ich denke, da können wir, also da spielen viele Aspekte eine Rolle, die wir damit einbringen können.
Das klingt total spannend. Und du hast ja schon gesagt, da sollen auch Technologien, Zukunftsthemen für die Gesellschaft entstehen. Kann ich denn heute schon bei euch vorbeikommen und mir das mal anschauen, wenn ich jetzt nichts mit der Urban Tech Republic zu tun habe?
Auf jeden Fall. Also idealerweise hast du was mit den, also hast du einen Anknüpfungspunkt als Wirtschaftsunternehmen oder als Dienstleister oder als Regulator, Gesetzgeber etc. Also wir sind natürlich daran interessiert, auch die Netzwerkarbeit voranzutreiben, unser Unternehmen zu unterstützen. Wenn jetzt einfach Interesse besteht an dem Standort, bieten wir da auch die Möglichkeit, sich darüber zu informieren. Wir haben ein Infocenter, Berlin TXL vor Ort, wo wirklich die Gesamtvision des Projektes dargestellt wird, wo man sich informieren kann. Wir bieten auch Führungen an auf dem Gelände. Und wir sind natürlich auch daran interessiert, die Stadtgesellschaft da mitzunehmen, weil jeglicher technologischer Fortschritt nur funktioniert, wenn wir das gemeinsam denken.
Ich glaube, ihr habt da auch ein sehr spezielles Profil. Ne? Wenn ich mir mal die anderen Zukunftsorte anschaue, die haben einen sehr starken Fokus auf Technologien. Also Campus Berlin Buch zum Beispiel, sehr fokussiert auf Life Sciences. Wenn ich das bei dir so raushöre, urbane Technologien, dann geht es ja eigentlich immer darum, um Technologien, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen, aber immer Anwendung finden sozusagen im urbanen Raum. Also sprich auch in einer Stadt wie Berlin. Das finde ich total interessant. Warum braucht denn Berlin sowas? Ja, so einen Ort, an dem man urbane Technologien entwickelt und dann möglicherweise auch testen und anwenden kann?
Also ich bin überzeugt davon, dass Berlin das braucht, genauso wie jegliche andere Stadt oder auch die Welt das braucht. Wir merken ja, dass Einzellösungen uns nicht voranbringen. Also wir müssen immer systemisch denken. Und das ist eben diese Chance, zu sagen, die Urban Tech Republic verbindet urbane Technologien auch bewusst, also die Kernthemen habe ich angesprochen, bewusst auch mit dieser Offenheit, um zu verstehen, welche Auswirkungen habe ich denn, wenn ich beispielsweise als ein Industrieteilnehmer sehr viel Energie benötige und gleichzeitig sehr viel Wärme produziere, gibt es nicht die Möglichkeit, dass nachfolgend ein anderer Industrieteilnehmer mit dieser Wärme umgehen kann, beispielsweise. Also das ist ein Thema, mit dem wir uns auch wirklich intensiv beschäftigen, das Stichwort Low-X Energy Netz, was wir da entwickeln, dass wir eben wegkommen von ich konsumiere und ich produziere, sondern ich versuche das wirklich im Einklang zu machen, dass wir die Ressourcen teilen, dass wir da eine gemeinschaftliche Entwicklung voranbringen. Und deswegen sehe ich das für Berlin als ein Standortvorteil auf jeden Fall, diese Offenheit mitzudenken und gleichzeitig eine absolute Notwendigkeit, um den Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein.
Dann noch eine letzte Frage dazu. Du hast ja angesprochen, also das ist ja eine Riesenfläche und nebenan entsteht das Schumacher-Quartier, was ihr auch mitentwickelt. Also ein Quartier, wo auch Menschen leben, ja. Welche Rolle spielt denn für die Urban Tech Republic, also der Ort, wo die Unternehmen dann sitzen, wo die Innovationen entwickelt werden, welche Rolle hat das Schumacher-Quartier? Dann ist das dann so ein Testort dann auch für gewisse Sachen oder wie stellt ihr euch das vor in der Zukunft?
Also grundsätzlich sehe ich das als eine große Chance, dass wir mit dem Standort Urban Tech Republic im Stadtgebiet sind und gleichzeitig gewissermaßen am Rande der Stadt. Das heißt, wir können gewisse Dinge testen und versuchen, die jetzt beispielsweise in Berlin-Mitte nicht möglich wären. Gleichzeitig wollen wir was entwickeln, was auch in Berlin-Mitte Anwendung findet. So, also diese Möglichkeit, oder das ist der Anspruch, sage ich mal. Das Schumacher-Quartier als solches ist in der Entwicklung auf jeden Fall schon hoch innovativ. Also wir haben jetzt schon beispielsweise eine Testanlage für Verdunstungsbeete, die dann im Schumacher-Quartier Anwendung finden werden. Man muss aber auch verstehen, dass wir, also die Tegel Projekt GmbH, die das entwickelt, eine landeseigene Gesellschaft ist und wir da auch ganz strikten Vorgaben folgen. Das heißt, das Schumacher-Quartier wird entwickelt sozusagen wir erschließen das Quartier. Gebaut wird dann von den Wohnungsgesellschaften oder von privaten Bauträgern. Wie dann die Absprachen sind, das ist jetzt nicht integriert automatisch, aber wie schon gesagt, es ist sozusagen in dieser Entwicklungsphase auf jeden Fall total mitgedacht und hoffentlich dann auch ein unmittelbares Quartier für Anwendungen, die möglich sind. Also wir dürfen nicht vergessen, Tech Republic bedeutet Industriegebiet. Also wir werden da auch Technologien testen, die wir jetzt nicht unmittelbar in ein Wohnquartier bringen wollen, bewusst.
Ja. Und du hast ja auch schon den Regulator genannt, also am Ende ja der Gesetzgeber, ne?
Ja.
Wahrscheinlich auch bewusst, weil viele Dinge natürlich schwer sind und bewusst natürlich auch reglementiert werden in Wohngebieten, ne? Aber es erschwert natürlich manchmal auch Innovation. Das werden wir auch beim Thema Drohnen nochmal streifen, dieses Thema, was geht eigentlich rechtlich, ne? Warum gehen vielleicht gewisse Dinge auch nicht? Und was würden wir uns vielleicht auch nochmal wünschen vom Gesetzgeber? Ist da auch so ein bisschen die Idee, du hast ja gesagt, eng mit dem Gesetzgeber zusammenzuarbeiten, weil man ja vielleicht gewisse Dinge doch ermöglichen möchte, die gar nicht erlaubt sind im Moment. Ich habe auch mal so Quartiere vor Augen. Ich habe mal gehört von Incheon in Südkorea, ne, wo auch die Bewohner sehr daran interessiert sind, auch innovative Technologien zu nutzen, zu testen. Und der Gesetzgeber auch bemüht es auch in so einem, sagen wir mal, Testgebiet auch gewisse Dinge zu ermöglichen, immer unter Einbezug natürlich der Bewohner. Ist das auch so ein bisschen die Idee, enge Zusammenarbeit, Gesetzgeber, möglicherweise auch Anwendungsmöglichkeiten in Berlin auch für neue Technologien? Und wie eng arbeitet ihr da auch schon mit dem Gesetzgeber oder den Gesetzgebern zusammen? Ist das Bestandteil eurer Strategie?
Also absolut. Ich meine, wie ich gesagt habe, wir sind eine landeseigene Gesellschaft. Das heißt, wir haben auf Landesebene mit allen Senatsverwaltungen Berlins zu tun. Also schon aus der Sache heraus. Und ich sehe darin einen großen Vorteil, den wir auch nutzen können, um den Unternehmen, die sich bei uns ansiedeln, diesen Vorteil zu gewähren. Also wir haben eben dieses Verständnis der Verwaltung Und wir haben auch diese Kontakte, um das wieder auch einspielen zu können in solche Entwicklungen oder in den Dialog. Also dass wir auch, also wir sprechen über Innovation, also wir sprechen über Dinge, die vielen auch neu sind. Das heißt, da geht es viel auch um Anschauung, also allein schon um Vermittlung. Wenn wir die Chance haben, wirklich unseren Standort mit diesem Fokus auf Testen und Experimentieren auch in der Vermittlung zu nutzen, dann gewinnen, glaube ich, beide Seiten davon. Ja. Und wie gesagt, persönlich, ich bin ein totaler Befürworter, dass wir mehr Dinge wagen. Ich finde es aber auch wichtig, dass wir das aus so drei Richtungen betrachten, wenn wir jetzt über Innovation oder Reallabore sprechen. Also natürlich der Gesetzgeber. Da sehe ich das als auch so eine gesunde Reflexion, dass man sich überlegt, welche Gesetze sind denn noch sinnvoll oder wo entstehen Gesetzeslücken, die vielleicht noch abgedeckt werden müssen. Gleichzeitig für Unternehmen, die in so einem hochregulierten Markt, wie wir es einfach in Deutschland haben, keine Chance haben. Also das heißt, wie schaffen wir Möglichkeiten für Unternehmen wie beispielsweise NextAero auch in den Markt einzugreifen oder sich am Markt zu platzieren. Und das Dritte, und das finde ich, ist für mich persönlich einfach die wichtigste Komponente, ist die Gesellschaft. Und da geht es ja auch um einen Sinneswandel. Also nicht jede Innovation braucht eine Gesetzesänderung, sondern alles braucht vor allem auch so eine Einstellung, also der Habitus. Wie gehen wir damit um? Wie wollen wir uns fortbewegen? Sind wir bereit, gewisse Einschnitte auch in Kauf zu nehmen? Oder ja, also um diesen Diskurs dreht es sich auch bei uns und das decken wir zunehmend auch über Veranstaltungen ab und wollen wir eben noch viel stärker über Prototyping und Demonstratoren abdecken, ja.
Du hast über Low-Ex Energy gesprochen. Ist, glaube ich, ein ganz spannendes, großes Thema bei euch, aber was heißt denn das eigentlich genau?
Was bedeutet das? Wir haben einfach verschiedene Systeme, wo wir gemerkt haben, wir betrachten den Standort natürlich gesamtheitlich. Wir entwickeln einen ehemaligen Flughafen komplett neu. Das heißt, es gibt Erschließungsthemen, die, also es ist manchmal nicht wirklich anders, als hätten wir eine Brachfläche. Also es gibt gewisse Systeme gar nicht vor Ort und dann gibt es wieder andere, die sehr viel schon vorgeben. Und das Thema Energie ist natürlich für den Standort extrem wichtig. Also wir sprechen von einem Industriestandort. Wir werden deutlich mehr Energie benötigen, als ein Flughafen benötigt hat. Was ich meinte vorhin mit dem Low-Ex Energy Netz, da geht es vor allem darum, dass man Energie ja auf verschiedenen Wegen transportieren kann. Und eine davon ist eben Wärme. Und das ist in der Industrie ein großes Thema. Also es wird oft schnell Wärme produziert, auch energieintensiv. Und wir hatten ja schon gesagt, wir haben das Schumacher-Quartier als Wohnquartier daneben. Es gibt dann vielleicht dort einen Heizbedarf. Also es geht einfach darum, dass man diese Energie in verschiedenen Formen austauschen kann. Also dass sie nicht einfach verpufft. Und das ist eben ein großes Thema, das wir gemeinsam mit Green Urban Energy, mit einem Startup entwickeln. Also das ist wirklich sozusagen eine Eigenproduktion. Und das ist auch meines Wissens nach einmalig in Deutschland zumindest als Energiesystem an einem Standort. Dass es eben diese Austauschmöglichkeit gibt über Grundstückgrenzen hinaus.
Ich finde das auch spannend, das zeigt ja genau das, was ihr da machen wollt, ne? Dass ihr das auch wirklich mit einem Startup zusammen entwickelt und quasi so eine Innovation testet und damit auch wirklich zur Anwendung bringt, gemeinsam.
Genau. Und vor allem eben dieser systemische Gedanke wieder, dass wir eben nicht einzelne Sektoren betrachten, sondern alle gemeinsam mit ins Boot holen.
Genau, jetzt haben wir Drohnen schon ein paar Mal erwähnt, ganz oft angesprochen. Johannes, ihr entwickelt eine Schwerlastdrohne. Ganz spannendes Produkt oder eine ganz spannende Technologie. Ich habe sie schon mal gesehen, sehr beeindruckend, wenn sie da so steht. Aber erstmal kurz zu dir. Magst du dich ganz kurz vorstellen, was deine Rolle beim Unternehmen NextAero ist? Und ja, auch vielleicht, wie die Idee entstanden ist.
Okay. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und die spannende Diskussion. Ich bin der technische Mitgründer und CTO, also verantworte die Technologie bei NextAero. Wir sind mittlerweile ein Team von rund 25 Leuten, Davon sitzen im Moment gut die Hälfte in Berlin, die andere Hälfte in München. Und wir achten darauf, an beiden Standorten jeweils sozusagen die Vorteile auch des Standortes zu nutzen. Und hier in Berlin ist eben einer der großen Vorteile, dass wir in absoluter Stadtnähe eben auch zukünftig erproben können. Nicht nur am Boden, sondern eben auch im Flug.
Das finde ich gerade ganz spannend. Also von Berlin nach München werden wir noch nicht fliegen können, aber wo könnt ihr denn gerade schon fliegen oder wo ist das denn möglich, das schon zu testen?
Genau, also das ist genau die Frage, was ist ab wann in welchen Schritten denkbar und möglich? Und das Stichwort Schwerlastdrohne, damit schließen wir im Prinzip die Lücke zwischen den kleineren Drohnen, also das, was man so als Consumer-Drohnen, DJI und Co. kennt. Dann kommen jetzt die größeren Agrardrohnen, Kameradrohnen und so weiter. Und dann ist eine große Lücke zur bemannten Luftfahrt. Und da sehen wir ein sehr, sehr spannendes Feld, so im Halbtonnen-Tonnenbereich Abflugmasse, wo man im Prinzip mit derselben Technologie hantiert. Unser Team kommt zum großen Teil aus der bemannten Luftfahrt und wir sehen aber, wir können damit schneller relevante Elektrifizierung und Automatisierungstechnologie in die Luftfahrt reinbringen und eben mit der Schwerlastdrohne ein richtig spannendes Produkt platzieren. Hier in Europa sind wir damit mit die Ersten. Weltweit gibt es eine Handvoll Teams, die das entwickeln. Und wir sehen einige Anwendungsfelder, wo das sozusagen das fehlende Werkzeug im Werkzeugkasten ist.
Aber jetzt nochmal kurz, im Moment seid ihr aber noch in einer unbemannten
Genau.
Technik und bis wie viel Kilo kann ich mir das vorstellen? Was wollt ihr da so durch die Luft stemmen?
Genau, also das Ziel ist wirklich erstmal unbemannt Cargo, also sprich Fracht zu fliegen oder eilige Güter, später auch Organtransport und so weiter denkbar. Das Vehikel, was wir gerade entwickeln, hat 600 Kilo Abflugmasse. Das ist sozusagen eine Zertifizierungskategorie mit den Luftfahrtbehörden. Und damit können wir ungefähr 100, 150 Kilogramm je nach Ausprägung eben transportieren. Mit der allerersten Version Größenordnung so 70, 80 Kilometer weit plus Reserve und dann in der späteren Ausbaustufe ungefähr so 300, 400 Kilometer weit. Und die Frage, was kann man im Moment? Im Moment können wir in eben solchen Experimentierfeldern wie in der Urban Tech Republic dann eben Flugversuche machen. Da stehen wir jetzt kurz davor mit unserem 50% großen Prototyp, der hat 4 Meter Spannweite. Machen wir das jetzt schon? Seit einigen Monaten haben wir die Flugerlaubnis von dem Luftfahrtbundesamt dafür bekommen und bereiten damit eben auch die ganzen Prozeduren vor, die Erprobung von unserem sogenannten Full-Scale-Prototyp, der hat dann 8 Meter Spannweite und bis zu 600 Kilo Abflugmasse, den dann eben noch vor Jahresende in der Urban Tech Republic zum Fliegen zu bringen.
Das klingt jetzt alles so einfach, so total spannend, aber wie war der Weg dahin, dass ihr das fliegen dürft? Und auch gerade, weil du gerade die Behörde erwähnt hast, was auch Regulatoriken angeht, und wo steht ihr jetzt gerade beim Prototypenbau eurer 8 Meter Spannweite?
Genau, auch das ist ganz spannend. Also früher in der bemannten Luftfahrt, also ich komme auch aus der bemannten Luftfahrt und da ist es so, wenn man etwas Flug erproben will, dann braucht man erstmal den Prototyp und im Prinzip, wenn der fertig gebaut ist, dann nimmt man alle Bauunterlagen, reicht die ein, bekommt dann vom Luftfahrtbundesamt nach einem länglichen Prozess eine Flugerprobungsgenehmigung und darf dann das erste Mal in die Luft gehen. Und das kann durchaus bedeuten, dass man zum Schluss nochmal einige Monate Zwangspause hat, bevor man diese Flugerlaubnis bekommt. Gerade die europäische, aber auch die deutsche Luftfahrtbehörde, Stichwort EASA und Luftfahrtbundesamt, sind, muss man wirklich sagen, mittlerweile in einem sehr, sehr innovativen Prozess, sind risikobasiert, also gucken sich an, was ist das Luftrisiko, was ist das Bodenrisiko und haben da einen sehr modernen Prozess aufgesetzt, bei dem wir jetzt schon, also Monate bevor der Prototyp das erste Mal flugfertig ist, schon die Fluggenehmigung in Händen halten. Und was sind sozusagen für uns die nächsten Schritte? Wir haben jetzt vor einigen Wochen den Flügel auf den Rumpf gesetzt und sind in der Urban Tech Republic in unserem, wir haben da eine große Halle gemietet und sind da dabei, eben diesen Prototyp fertig zu bauen. Und der Riesenvorteil für uns ist, wir können den dann aus der Halle rausschieben, auf der freien Platte Bodenversuche machen, Vollgas geben, den an den Boden fesseln, alles ausprobieren und können dann im nächsten Schritt den vor dem alten Lufthansa-Hangar in Anführungszeichen, also in einem anderen, das ist sozusagen eins der Experimentierfelder, da können wir dann die ersten Schwebeversuche machen. Und wenn wir das irgendwo anders machen würden, dann wäre das typische, wir müssen das Ding erstmal auseinanderbauen, woanders hinfahren, da wieder zusammenbauen, dann fehlt irgendein Werkzeug, dann fährt man wieder hin und her, dann funktioniert was nicht, weil man hat es gerade auseinandergebaut. Und das ist eins der großen Vorteile, dass wir an der Stelle, wo wir den Prototyp zusammenbauen, ganz in Stadtnähe, das Ganze dann auch erproben können.
Mich interessiert ja mal besonders die Rolle der Wissenschaft. Ja, jetzt sitzt ja die BAT-Hochschule noch nicht in der Tech Republic, aber soweit ich weiß, habt ihr schon auch Kooperation mit Forschungseinrichtungen. Ich denke auch mal, wenn ich an andere Zukunftsorte denke, an die Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, die ja im Zukunftsort Berlin Südwest und in Adlershof sitzt, oder das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Adlershof. Gibt es da Kontakte? Arbeitet ihr mit denen zusammen oder seid ihr in der Lage, all das selber zu entwickeln?
Ganz genau. Also ich meine, einerseits als Startup versucht man sich sozusagen zu fokussieren und erstmal seinen eigenen Hausaufgaben zu machen. Aber wir haben schon auch einige Berührpunkte, sowohl mit dem DLR, das ist mein ehemaliger Arbeitgeber, da habe ich einige Jahre gearbeitet. Und da haben wir einige Projekte in der Pipeline, die wir sozusagen angehen wollen oder auch schon teilweise beantragt haben. Und auch mit der Bundesanstalt für Materialforschung haben wir auch schon mehrere Forschungsprojekte beantragt. Die sind jetzt gerade im Antragsstadium. Einer, da ging es ganz konkret auch um das Thema Wasserstoff für die Luftfahrt beziehungsweise luftfahrtsichere Wasserstofftanks. Und da waren wir in einem Reallaborantrag hier von Berlin. Und in dem war auch ein weiterer Zusammenhang zum Beispiel die Bodeninfrastruktur, weil die kleineren Drohnen, die kann man einfach aus der Hand starten oder legt man auf den Asphalt und dann geht's los. Aber die größeren Drohnen, die brauchen eben wie Luftfahrzeuge, wie Hubschrauber, die brauchen einen dedizierten Start- und Landeplatz. Und auch das war in dem Kontext ein Thema, wo wir ein Konzept entwickelt haben, das wir in den nächsten Jahren auch umsetzen wollen, wo wir in der Urban Tech Republic dann vielleicht einen der ersten in Deutschland Vertiports für Schwerlastdrohnen eben installieren können und dann auch dauerhaft ins Leben rufen können.
Genau, das ist dieses Reallabor-Vorhaben, wo wir auch als Partner auftreten, also die Tegel Projekt GmbH als Entwickler der Urban Tech Republic. Und tatsächlich ist das auch ein Interesse auf Bundesebene. Also wir hatten jetzt auch schon Kontakt zu dem BMDV. Das ist jetzt aufgrund der aktuellen Lage noch nicht verifizierbar. Allerdings besteht ein großes Interesse dieser Entwicklung, also dieser Entwicklung der Landeinfrastruktur. Und für uns natürlich als Standort extrem wichtig auch, nicht nur das zu ermöglichen, dass wir das testen, sondern dass das auch ein Bestandteil wird unserer Mobility Hubs. Also dass eben genau diese Möglichkeit dann der Warenanlieferung oder dann auch des Personentransports über Drohnen mitgedacht wird, weil wir eine Entwicklung betreiben, die über die nächsten Jahrzehnte fortlaufen wird und hoffentlich dann auch in den nächsten Jahren da die ersten Erlaubnisse sehen und die ersten Transportmöglichkeiten.
Finde ich ein total spannendes Thema, vor allem mit Blick, wir sind jetzt hier nicht weit weg von der Urban Tech Republic, da wäre es natürlich spannend, auf beiden Seiten Vertiport zu haben und quasi zu fliegen. Johannes, wo sind denn da die Probleme? Ich weiß, also gerade bei Menschen, die nicht so mit der Technologie vertraut sind, gibt es ganz oft Sicherheitsbedenken. Das Thema Lärm ist natürlich ein Thema. Was sagst du als Experte dazu, beziehungsweise was sind die Lösungsansätze, damit wir das jetzt doch schnell hinbekommen?
Ja, also das sind natürlich die beiden großen Themen für die Bevölkerung und auch zu Recht. Einerseits auf der Lärmseite ist es so, dass erstens, das sind vor allem elektrische Antriebe, das heißt, die sind oder man kann sie viel, viel leiser bekommen. Ja, also vor allem, wenn man vergleicht mit einem Hubschrauber, das ist so das, was die Leute kennen, wenn der Hubschrauber einmal quer über Berlin fliegt, dann haben 3 Millionen den Hubschrauber gehört.
Ja. Genau, und ich glaube, da haben alle Angst, dass dann irgendwie so 1000 kleine Hubschrauber über sie rüberfliegen.
Genau, ja, also das ist eben keine erstrebenswerte Zukunft. Ja, und nur weil es möglich ist, sollte das nicht der Zustand sein, auf den man zusteuert. Sondern was wir sehen, ist, dass es auch von der Logistik her viel interessanter ist, an die Peripherie der Städte ranfliegen zu können und da dann eben Hubs zu haben, wo man dann auf zum Beispiel Micromobility umswitcht und so dann ein ganz, also für jeden Teil der Logistikkette das richtige Werkzeug in die Hand nimmt. Ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, heutzutage gibt es noch kein Unternehmen, das eine Erlaubnis erlangt hat, über direkt bewohntes und gebautes Gebiet zu fliegen. Auch zu Recht. Und die kleineren Drohnen werden das jetzt in den nächsten Jahren Stück für Stück diese Erlaubnisse bekommen und damit dann auch die Erfahrung. Und die Größe an Drohnen, die wir bauen, wir werden genauso behandelt von den Sicherheitsanforderungen wie bemannte Luftfahrt. Und das auch zu Recht, weil da eben halbe Tonne, Tonne, mehrere Tonnen unterwegs sind. Und das ist eben kein Pappenstiel, sondern da braucht man dieselben Sicherheitsmaßstäbe.
Ich möchte ja auch nicht, dass es mir auf den Kopf fällt, genau.
Ganz genau, ja. Und auch zu Recht. Und dann gibt es natürlich eben auch Sicherheitsmaßnahmen wie ein Gesamtrettungsfallschirm für das System und so weiter und einige andere Systeme. Aber die Hauptanwendungen werden eben auch außerhalb der Städte sein. Da muss man auch realistisch sein. Es ist viel spannender zu fragen, wenn man zum Beispiel einen Automobilhersteller hat und der hat in Europa 5 Standorte und ein Fertigungsband fällt gerade aus. Was heutzutage passiert ist, dann in einer Stadt etwas westlich von hier springt dann jemand mit einem Ersatzteil in einen Businessjet und fliegt dann ein Teil, das vielleicht keine 100 Kilo wiegt, einmal quer durch Mitteleuropa. Und an der Stelle, wenn man da hinguckt, dann sieht man, okay, dafür braucht man kein 5-Tonnen-Flugzeug, das vielleicht auf dem Weg 1,5 Tonnen Kerosin verbrennt oder eine halbe Tonne, sondern das kriegt man eben auch sustainable hin mit einem Vehikel, das selber vielleicht nur eine Tonne wiegt und dann eben 100, 150 Kilo transportieren kann. Und das ist das richtige Werkzeug für diesen Job. Und da gibt es eine ganze Menge andere Beispiele. Das ist im Offshore-Windbereich und so weiter.
Finde ich total spannend. Für mich als Laie, wie weit kann denn so eine Drohne heute schon fliegen mit, sagen wir, 100 Kilo?
Die erste Generation, an der wir jetzt arbeiten, wir gucken uns 2 Versionen an, eine rein batterieelektrische, die hat dann Größenordnung so 70 Kilometer Reichweite. Das sind dann noch relativ spezielle Use Cases, wie zum Beispiel Logistik von Offshore-Windparks oder auf den ostfriesischen Inseln oder in bestimmten Gegenden, wo man dann eben in den Alpen zum Beispiel Lieferungen auf bestimmte Baustellen und so weiter. Und das, was wir im zweiten Schritt gerade entwickeln, ist dann eben eine hybride Variante und die hat dann eher so 300-400 Kilometer Reichweite und damit kann man dann auch eben so im normalen mitteleuropäischen Kontext eben relevante logistische Aufgaben erfüllen.
Wie viel Zukunft ist denn das noch? Also wann, also jetzt aus deiner Einschätzung, wann glaubst du, können wir von der Urban Tech Republic hier bis Siemens Stadt Square fliegen oder wann fliegen wir durch ganz Europa vielleicht damit? Also wie so dein zeitliches Gefühl als Experte, wann wird das Realität?
Ja, das ist eine gute Frage. Also einige dieser Technologien, die da zusammenkommen, die konvergieren auch. Ja? Also die digitalen Flight Controller, die werden deutlich kompakter und leichter. Dann Automatisierung, Autonomy, das sind alles Themen. Vor 10 Jahren, wenn man geguckt hat, dann waren das teilweise noch in den Kinderschuhen. Und wenn man jetzt guckt, was in den nächsten 5 Jahren passiert oder 10 Jahren, dann ist das viel, viel mehr, als vielleicht sogar in den letzten 30 Jahren passiert ist. Und trotzdem ist es schwer zu sagen, ist es in 1, 2 oder 3 Jahren. Aber was wir ganz klar sehen, ist, dass die sogenannte Drone Economy, die nächstes Jahr, da gehen wirklich die Tore auf und da sind die ersten Use Cases, die nicht mehr nur reine Demonstration sind, sondern einen wirklichen Zweck erfüllen. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, die in der Größenordnung, in der wir entwickeln, wird es wahrscheinlich noch 1,5 bis 2,5 Jahre brauchen, bis man die ersten Vorprodukte mit den ersten Kunden in eine wirklich relevante Operation bringt. Das heißt, im Prinzip kann man sagen, innerhalb der nächsten 5 Jahre werden da die ersten wirklich relevanten Anzahl an Vehikel wirklich den Gebrauch gehen. Ja.
Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin auch teilweise ja ein Kritiker von Drohnen und als ich gehört habe, Amazon denkt drüber nach, ne, demnächst per Drohne zu liefern, dachte ich, oh Gott, ne, dann haben wir zukünftig ganz, ganz viele Drohnen am Himmel und auch ich hatte Bedenken, Lärm etc. Logischerweise wünschst du dir natürlich mehr Nutzungen auch, ne, und dass der Gesetzgeber da auch bei gewissen Nutzungen da auch mehr ermöglicht als bisher. Gibt es denn vielleicht auch bei dir Sachen, wo du denkst so, nee, auf keinen Fall, ne? Also da will ich euch Bürgerinnen und Bürgern so ein bisschen die Ängste nehmen. Also das sind Nutzungen, die sind absolut nicht sinnvoll und die werden wahrscheinlich auch reguliert bleiben. Also meine Frage ist, was findest du sinnvoll an, an Nutzung und was macht vielleicht auch, auch vielleicht nicht aus betriebswirtschaftlichen Gründen, aber aus gesellschaftlichen Gründen wenig Sinn. Ne? Also müssen wir Angst haben, dass demnächst der Himmel in Brandenburg, ne? Wenn nicht in Berlin, aber in Brandenburg voller Drohnen ist? Oder wie sieht's aus da?
Ja, das ist eine faire Frage. Also es gibt ja im Moment Orte, in China gibt es einige Städte, wo man sich den Kaffee per Drohne bestellen kann. Das ist ein Gimmick und da kann man eigentlich nur hoffen, dass das in ein paar Jahren dann nicht mehr so ist oder vielleicht wirklich nur an ein, zwei Stellen, so wie man mal mit einem Riesenrad fährt oder so. Aber das kann nicht der Use Case sein. Und da ist es dann auch so, wenn man Tausende von den Dingern über die Städte fliegen lässt, dann das ist weder fürs Auge schön, noch macht es einfach Sinn. Ja, sondern was wir sehen, es wird wahrscheinlich Korridore geben. Das ist dann im ländlichen Bereich, im Prinzip so wie eine Bundesstraße oder so. Und da wird dann eben werden solche Drohnen fliegen. Und aber auch für Use Cases, die Sinn machen und dann einfach nicht nur aus Jux und Dollerei. Und das andere ist, Und da sind wir vielleicht auch wieder in dem Kontext der Zukunftsorte und auch der Urban Tech Republic. Anders als vielleicht in den letzten 100 Jahren, wo man einfach nur immer alles das, was technologisch möglich war und was das auch, was sozusagen ökonomisch möglich war, hat man einfach gemacht. Aus der Zeit kommen wir. Und ich finde es attraktiv, dass wir heutzutage uns darüber hinaus noch die Frage stellen, was davon ist denn eine erstrebenswerte Zukunft und was nicht. Und nur weil es möglich ist, es zu machen, ist dann vielleicht ein Reflex. Aber das ist nicht das, was wir bedienen wollen, sondern wir sehen wirklich, es gibt einige, und das kann Organtransport sein, ja, wenn man sich im Moment die zum Beispiel radioaktive Proben für medizinische Zwecke werden im Moment zwischen Berlin und Poznan, das ist Größenordnung 250, 300 Kilometer östlich von hier, direkt hinter der Grenze, mit einer relativ komplexen Logistikkette hier von einem Nuklearbeschleuniger, dann teilweise mit Ambulanz und Rettungswagen zum nächsten Flugplatz im Osten, Strausberg, gefahren, wird da in ein Flugzeug reingepackt und dann nach Poznan an den Flughafen gefahren und dann da wiederum mit einem Bodenvehikel weitergefahren. Und wenn man sich das anguckt, wie viel Sprit und Kerosin und Lärm und Dreck damit gemacht wurde und man stattdessen das einfach direkt von dem einen medizinischen Zentrum zum anderen fliegt, rein batterieelektrisch, dann ist es leiser, weniger Energie und so. Ja. Und man hat keinen zusätzlichen Bodenverkehr generiert.
Okay, mich hast du überzeugt.
Vielleicht kann man das auch umgekehrt auch noch mitdenken, also bezogen jetzt auch auf die Zukunftsorte und auf unseren Standort, dass die Möglichkeit besteht, dass ihr als Unternehmen auch mit anderen Mobilitätsunternehmen in Kontakt tretet und vielleicht feststellen könnt, diese Kombination in anderen Richtungen macht wieder Sinn. Also dass man eben genau das vermeidet, dass über die Stadt nur geflogen wird, sondern da macht vielleicht dann wieder der Bodentransport
ganz genau
Sinn und dafür wieder andere Möglichkeiten zu entwickeln.
Aber da vielleicht noch kurz die Nachfrage, Simon, bei euch ist ja natürlich der Riesenvorteil, ihr habt Start- und Landebahn als ehemaliger Flughafen, wo man jetzt super testen kann. Kann ich bei euch auch schon über ein bewohntes oder Gebäude oder wo Leute drin arbeiten, drüber fliegen? Also geht das oder beziehungsweise gibt es da noch Einschränkungen?
Ja, natürlich. Also wir sind ja auch nicht raus aus Berlin oder raus aus Deutschland. Also das heißt, alle Regeln, die in Berlin gelten, gelten für uns erstmal auch. Also aktuell sind wir noch Privatgelände, das wird sich aber auch ändern. Also die Urban Tech Republic wird genauso wie das Gesamtgelände dann auch öffentlicher Stadtraum werden. Und da geht es eher darum, dass wir mit den Test- und Experimentierfeldern Orte sichern, in denen diese Experimentier- oder diese Testumgebungen noch möglich sind. Und dann ist es eben genauso, dass man nicht über ein Wohngebäude fliegt. Also genau, also da, wir sind da genauso gefangen, sage ich mal, in den Regeln, wie Nex an anderen Standorten das auch wäre. Hm. Ja.
Aber also ein bisschen weiteren Weg kann man noch, aber deswegen ist ja umso wichtiger, ne, dass wir das da austesten und wirklich gucken können, wie muss man es gestalten, damit es funktioniert und damit eben so eine spannende Anwendung wie der Organtransport, den ich super wichtig finde, also gerade auch so, wie du es gerade erklärt hast, dass das halt auch funktioniert.
Ganz genau. Also wir sehen eben auch, als allererstes müssen die Use Cases bedient werden, wo das Risiko geringer ist, wo man über unbemanntes Ge- oder unbewohntes Gebiet fliegt im Prinzip. Das heißt, in Küstennähe gibt es da einige Fälle. Oder zum Beispiel Ersatzteiltransport zu Windparks offshore und in Küstennähe. Das sind eben so Fälle, da kann man die Technologie heutzutage schon niederschwellig einsetzen, Erfahrung sammeln. Und aus der operativen Erfahrung heraus kann man dann auch statistisch nachweisen, wie sicher sind wir denn aktuell. Und damit kann man dann immer näher eben auch an Städte ranfliegen und irgendwann mal auch über Städte drüber fliegen. Wobei auch da macht es Sinn, mit einer Schwerlastdrohne bis zum Hauptbahnhof zu fliegen? Wahrscheinlich nicht. Ja, sondern auch da muss man sich einfach überlegen, was sind sinnvolle Logistikketten? Und da sind wir mit einigen Partnern unterwegs. Und die sehen eben auch, wir haben dann einfach ein Werkzeug mehr in unserem gesamten Kasten und können damit eben an einigen Stellen den Overkill reduzieren, sondern eben das einen sinnvollen Einsatz, der eben leiser und energieärmer und so weiter ist, schaffen.
Ich finde das total schön, das beschreibt auch genau die Wichtigkeit, nämlich auch dieser Zukunftsorte, ne? Also mit Partnern zusammenkommen, sowas testen und irgendwie dann gucken, wie wir es gemeinsam in die Anwendung kriegen.
Vielleicht auch noch dazu, also ich finde es einfach wichtig, dass wir, also natürlich als Unternehmen wie NextAero, da ist ein intrinsisches Interesse, dass sich diese Entwicklung auch verstetigt, ne? Das geht jetzt nicht darum, das zu beweisen, sondern daraus auch ein Business Case zu machen. Und wir sehen das ja ganz oft, dass eben es werden Projekte gefördert und es gibt danach aber kein Follow-up. Also es ist so dieses, ne, das Versanden dann, oder wir haben eine Förderstruktur, die nicht so sehr darauf ausgelegt ist, wirklich langfristig auch Ergebnisse zu erzielen, aus meiner Erfahrung. Und umso wichtiger ist, dass wir uns natürlich als Zukunftsorte vernetzen, aber auch, dass wir uns insgesamt, also wir als Urban Tech Republic, wir sprechen mit sämtlichen Akteuren in Berlin, die in irgendeiner Weise in unsere Richtung gehen, um Kollaborationen zu befördern, weil wir sagen, wir wachsen ja auch oder wir haben einen Standortvorteil dadurch, dass Berlin nach vorne kommt und ich meine jetzt auch darüber hinaus natürlich, also dieses natürlich stehen wir immer auch in einem Wettbewerb und das ist auch okay. Das finde ich ist auch ein wichtiger Aspekt davon. Am wichtigsten ist mir jedoch, dass wir wirklich gucken, ja, wie lernen wir voneinander und wie schaffen wir es auch dann eben diese Verstetigung hinzubekommen. Also jetzt Beispiel Vertiports, wenn wir eine Landeinfrastruktur bei uns testen und sagen, okay, die funktioniert und dann wird die wieder abgebaut und dann war es das.
Das bringt keinem was, das stimmt.
Dann kommen wir da nicht weiter.
Also im Prinzip können wir ja schon mal Pläne schmieden hier an der Stelle. Ne? Wenn das in der Urban Tech Republic funktioniert, um das Beispiel mal aufzunehmen, wäre natürlich spannend. Ne? Du hast angesprochen, also ihr braucht Orte, die eher so in der Peripherie sind. Also am besten sprechen wir gleich mit dem Campus Berlin Buch, ja, über einen Landeplatz dort. Macht auch Sinn, weil dort auch Kliniken sind, ne? Also für eure eben angesprochenen Use Cases, glaube ich.
Die Organe holst du aus der Urban Tech Republic?
Die Organe kommen vielleicht, I don't know, ja, also, ja, da leben ja auch Menschen irgendwann. sowas macht ja sehr Sinn auch, ne, zu sagen, okay, dann bauen wir den zweiten, dritten, vierten Standort dann in den weiteren Zukunftsorten und schaffen so auch ein Netzwerk am
ganz
Ende.
Ganz genau.
Ne?
Das ist, glaube ich, auch der Hauptunterschied für den Ansatz der Reallabore versus ein Leuchtturm-Demo-Projekt. Wo bei dem Leuchtturm man einmal kurz sozusagen es zeigen will und puff, das war's. Und bei dem Reallabor auch so, wie wir es eben gemeinschaftlich in dem Konzept erarbeitet haben, ist eben ein ganz wesentlicher Faktor, dass man sich auch stark darauf konzentriert, die Verstetigung von Anfang an mitzudenken. Und das ist ein Riesenunterschied.
Was heißt denn das für dich? Also weil ich finde es total spannend, wir sind ja als Werner von Siemens Center auch in diesem ganzen Thema der industriellen Themen drin und wir haben das gleiche Thema, du baust einen Prototypen, du baust einen Demonstrator gefördert und danach darfst du es eigentlich nicht mehr wirklich nutzen, um es quasi wirklich für andere Use Cases und damit Wertschöpfung einzusetzen. Aber was sind die Stellschrauben? Siehst du da Stellschrauben, wie man das ändern kann? Oder wie wir besser dahin kommen, dass wir so eine Technologie dann eben auch langfristig in Wertschöpfung bringen können.
Das fängt auch damit an, wie die Förderinfrastruktur, also zum Beispiel, dass das Land Berlin gesagt hat, wir nehmen Geld in die Hand und wir machen ein mehrstufiges Förderprojekt für Reallabore. Das ist ganz wesentlich, weil die Förderung einem dann die Incentives gibt und einen auch aktiv zwingt zu sagen, denkt das mit. Und in der Forschungslandschaft machen wir es in Deutschland im Moment eher andersrum. Da gehen die Förderungen bis zum TRL Technologie Readiness 6, das heißt sozusagen der fliegende Demonstrator zum Beispiel in der Luftfahrt. Und dann ist danach aber das Geld weg. Und das heißt auch, dass wir das ganz oft sehen, dass da eine Technologie wirklich bis zu dem spannendsten Punkt entwickelt wird und dann fliegt man das und dann merkt, wow, und jetzt könnten wir, und dann ist das Projekt zu Ende. Und das ist genau falsch rum. Also die Verstetigung muss in den Incentives und eben auch in den Partnerschaften mit verankert werden. Und dann führt das dazu, man hat dann sofort mit den Leuten, mit denen man den Prototyp als Konzept und so weiter entwickelt hat, hat man gleichzeitig sich hingesetzt und gesagt, okay, was bedeutet das, wenn wir das aber von Anfang an so denken wollen, dass es verstetigbar ist, dann kann man am Anfang vielleicht auch ein paar Abkürzungen nicht gehen, sondern muss es ein bisschen konsequenter von Anfang an durchplanen. Aber dann hat man dasselbe Setup derselben Leute und zieht eben nicht am spannendsten Punkt den Stecker, weil dann landet es nämlich hinten in der Ecke und dann war es das. Und dann die Wahrscheinlichkeit, dass es dann ein Startup oder wer auch immer wieder aufnimmt und sagt, okay, trotz, dass der Schwung jetzt komplett raus ist, mache ich das trotzdem weiter, dann ist es sozusagen gegen des Systems. Aber das ist ganz wichtig. Und deswegen habe ich mich auch gefreut zu sehen, dass das Reallabor-Gesetz zum Beispiel so in der Form konsequent umgesetzt wurde. Und an der Stelle, glaube ich, da können wir, also das Instrument der geförderten Reallabore ist das perfekte für die Zukunftsorte. Das haben wir, glaube ich, auch gemerkt. Das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Und da würde ich mir in Zukunft noch mehr wünschen.
Jetzt hast du eben vom Technology Readiness Level gesprochen. Ich glaube, das müssen wir gleich nochmal kurz erklären, aber im Prinzip geht es ja einfach um den Punkt. Ne? Wir reden ja lange darum, dass in Deutschland viele Sachen entwickelt werden, aber andernorts dann umgesetzt werden, weil einfach diese letzten Entwicklungsstufen zur Implementierung wirklich in die Anwendung nicht hier erfolgen. Manchmal auch aus regulatorischen Gründen, ne? Manchmal auch aus Fördergründen. Und im Prinzip, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dieses Thema Reallabore an der Stelle, man sagt jetzt neudeutsch, ein Game Changer, ja, weil wir auf diese Art und Weise es wirklich schaffen, auch Anwendungen hier vor Ort in Deutschland auch in die Wertschöpfung zu bringen. Ist das
absolut
richtig?
Absolut. Ja. Also das hat zwei Aspekte. Das eine ist, was wir gemerkt haben mit dem Thema Reallabor, wir sind damit auf die obere Luftfahrtbehörde zum Beispiel zugegangen. Ja, da kommt man dann auch wieder hin. Föderalismus, für die Landeinfrastruktur sind die Länder zuständig, also sprich das Land Berlin. Und wenn wir ohne den Kontext des Reallabor-Projektes auf die Behörde zugegangen wären, dann hätten die gesagt, ja okay, kommt, wenn ihr das ganze Konzept fertig habt und kommt, wenn ihr das Ding so ja, wenn es komplett durchdacht ist. Und so sind wir da hingegangen und haben gesagt, das ist unser Konzept, das wir gerne mit euch gemeinsam denken wollen würden. Und by the way, Reallabor. Und dann hatte man sozusagen die erste Ausrede, sich an den Tisch zu setzen, noch bevor alles fertig gebacken war. Und so konnten wir als Instrument die Stakeholder viel früher in Workshops und in eine Kollaboration reinbringen. Und das hat geholfen, das Konzept so ganzheitlich durchzudenken, dass es zum Schluss auch, wenn es auf den Boden fällt, auf fruchtbaren Boden fallen kann. Das ist das eine. Und also da ist alleine dieses Instrument als Konzept extrem hilfreich, alle Stakeholder früh ins Boot zu holen. Und das andere zu dem anderen Konzept der Technologie-Readiness. Da sind wir vielleicht in Europa oder auch in Deutschland vielleicht etwas zu gutgläubig, weil es gibt natürlich die weltweite Ansinnen, dass Forschungsförderung nur bis zu einem gewissen Grad und danach wäre es ja Industriesubvention. Aber was der Inflation Reduction Act ist, wenn man sich den mal anguckt, der ist nicht gegen Inflation, sondern das ist eine Industriequerförderung. Und wir in Europa gucken immer noch zu. Und wenn man sich ganz konkret in der Luftfahrt anguckt, was da passiert, AFWERX, es gibt einige Programme, Agility Prime und so weiter, die kommen von den Verteidigungsministerium, DOD und so weiter. Und das ist eine offen versteckte Industrieförderung von diesem Technologiereifegrad des Prototypen bis zum Produkt. Und wir in Europa gucken zu, ja, und sagen, oh, das hätten wir eigentlich auch gerne, aber das so. Und da sind die Nordamerikaner sehr viel konsequenter, ein Instrument zu finden, dass da, wo der Schwung nicht rausgehen darf, in der Phase da aufzugreifen.
Ja, Simon, um nochmal dich reinzubringen, in der Urban Tech Republic kann man ja nicht nur Drohnen fliegen lassen, sondern ihr habt ja viele Themen. Da kannst du nochmal ein paar andere Beispiele nennen, um zu zeigen, wie breit da euer Portfolio ist, was man alles bei euch schon machen kann und vielleicht auch einen Ausblick in die Zukunft. Vielleicht habt ihr auch Ideen in der Zukunft, was man dort an Testfeldern auch noch entwickelt gerade.
Ja, also das Spannende ist ja, dass wir als so riesiges Stadtentwicklungsprojekt auch eine große Baustelle sind und alle Themen, die da behandelt werden, betreffen ja auch unmittelbar die Stadt. Und also weil ganz oft werde ich gefragt, wann ist denn die Urban Tech Republic fertig? Meine Gegenfrage ist immer so, wann ist die Stadt fertig? Also eine Stadt entwickelt sich und wir entwickeln uns auch. Und ich habe ja schon erwähnt, wir haben über 40 Unternehmen schon vor Ort, die etwas machen. Wir haben aber auch immer wieder externe Anfragen für Tests oder für Versuche. Wir hatten jetzt ein sehr spannendes Projekt von einem Architekturkollektiv Baukreisel, die zur Nachnutzung von Beton ein Forschungsprojekt hatten, gemeinsam mit Bauhaus Erde. Und die ihre Demonstratoren bei uns vorgestellt haben und gleichzeitig in den Austausch gegangen sind oder sich im Austausch befinden mit unseren Fachteams, die eben die Straßen bauen bei uns. Und man darf ja nicht vergessen.
Ich kenne das gar nicht. Sag mir noch mal ganz kurz, was die machen.
Und zwar geht es darum, wir haben ja unfassbar viele Betonflächen bei uns. Also die ganzen Taxiways, alles um den Flughafen herum. Und das ist auch wieder ein Thema der Regulatorik. Das ist, wenn man das jetzt aufreißt und wir müssen das aufreißen. Also es ist gar nicht so, wir könnten es ja lassen, aber nein, wir müssen das für die Straßen und auch für die Bebauung. Und das ist eine Ressource. Das ist 40 Zentimeter extrem dichter, starker Beton. Er ist aber als Baumaterial nicht zertifiziert. Das heißt, erstmal ist das Sondermüll. Jetzt ist die Frage, können wir das nicht doch in die Verwendung bringen. Und da gibt es von unserer Seite schon Konzepte, das im Landschaftsraum für Tribünen etc. zu verwenden. Es wäre natürlich spannend, wenn man das auch als Baumaterial unmittelbar für diese Straßen auch beispielsweise wieder verwenden kann oder auch dann im Schumacher-Quartier als Fundamente. Und das ist eben dieser Kontaktpunkt zu Baukreisel, die geforscht haben, einmal zu solche Betonelemente zu nutzen als Fundament, weil wenn wir jetzt an zirkuläres Bauen denken, kann man natürlich sehr viel auf Holzbau und so weiter gehen. Das große Thema ist immer das Fundament. Und das ist ein großer Energiefresser und da hätte man so einen unmittelbaren Anwendungsfall. Die Verdunstungsbeete hatten wir schon angesprochen. Das ist auch eine schöne Kollaboration zusammen mit BHT und TU Berlin und eben unseren Fachplanern. Um das Schwammstadtprinzip nochmal voranzutreiben. Wir haben in Berlin eben den Fall, wir haben sehr trockene Phasen, aber auch sehr regenreiche Phasen. Das heißt, wir brauchen eine Bepflanzung, die mit beiden Extremen umgehen kann. Und das ist nicht trivial offensichtlich, deswegen wird das jetzt erforscht. Und wir haben gleichzeitig natürlich auch diese Offenheit für neue Themen. Wir sind ja nicht die Experten oder ich meine, wir haben Experten in verschiedenen Bereichen, aber es geht vor allem darum, auch diese Offenheit zu haben, zu sagen, kommt mit euren Anliegen, kommt zu uns und und testet das. Oder wo seht ihr Anknüpfungspunkte? Also ich habe das immer wieder auch mit Delegationen vor Ort. Jeder bringt eine neue Idee da ein. Und das ist natürlich die große Herausforderung, wie integrieren wir das alles und wie bewerten wir auch? Natürlich müssen wir irgendwo Abstriche machen. Wir können nicht alles ermöglichen. Aber wir wollen natürlich möglichst viel auch zulassen, um dann zu sehen, was schafft es bis zum Ende. Weil wir wissen alle in der Forschung oder auch in dem Experimentieren, nicht jede Idee ist erfolgsversprechend. Und man weiß es am Anfang einfach nicht. Also das ist so, dieser Durchlaufprozess ist sehr hoch. Wie kreieren wir daraus eine Umgebung, in der dann doch alle auch davon profitieren?
Ich glaube, es ist echt klar geworden, warum Reallabor total wichtig und sinnvoll sind und warum gerade ihr euch darauf auch fokussiert, ne? Und ich fand es auch nochmal wichtig, dass du gesagt hast, die Urban Tech Republic, klar, die ist in der Entwicklung, aber man kann da heute schon viel machen und da wird auch heute schon viel für die Stadt auch getan und es entsteht auch heute schon eine wirtschaftliche Wertschöpfung. Das hat man, glaube ich, auch sehr schön an dem Bereich, an dem Beispiel Next Aero gesehen. Und ihr habt ja auch andere Beispiele, ne? Hat's dir auch nochmal genannt. Also insofern, das finde ich sehr spannend, dass ihr dieses Thema angeht und so in den Mittelpunkt stellt. Vielleicht nochmal, um das abzuschließen, wenn ihr beiden euch jetzt, wenn ihr wünscht, ihr was spielen könntet. Ne? So, was wäre da vielleicht dein Wunsch für die Urban Tech Republic? Und was wäre dein Wunsch vielleicht für Next Era, für eure jeweiligen Felder? Was würdet ihr euch wünschen?
Magst du anfangen?
Also wir sind erstmal schon mal ganz glücklich, dass es diesen Ort so in der Form überhaupt gibt, weil ansonsten wären wir wahrscheinlich eine Stunde weiter draußen in Brandenburg. Also für uns ist das schon mal nah an einem Wünsch dir was dran. Und was ich eben vielleicht angedeutet habe, was ich mir wünschen würde, ist, dass auch in Zukunft die Stadt Berlin weiterhin Reallabor-Programme als Förderinstrument aufsetzt, weil das ist, glaube ich, eine sehr effiziente und effektive Nutzung von Fördergeldern. Ob wir das dann zu dem Zeitpunkt noch brauchen, ist eine andere Frage. Aber es ist, glaube ich, schon immer wieder, kann das auch ein Anknüpfungspunkt sein, um die richtigen Partner zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit einer relativ hohen Weitsicht, aber auch einer ganz konkreten Umsetzung zusammenzubringen.
Das fand ich auch ganz total spannend, also bevor, ne, dass man sowas auch, was du vorhin gesagt hast, dass man das nochmal aufgreift und mal diskutiert, wie kriegen wir das eigentlich hin, so eine Reallabore so zu gestalten, dass sie dann eben am Ende auch wirklich funktionieren und in eine langfristige Anwendung gehen. Und da finde ich, waren nochmal ganz spannende Punkte dabei. Also Steffen, können wir ja vielleicht nochmal für spätere Folgen als Thema mitnehmen. Simon, also, was für eine Studie?
Mein größter Wunsch ist wirklich, die Implementierung voranzutreiben. Ich glaube, es gibt in jedem Bereich unfassbar viel gute Ideen. Und das Problem ist, dass sie nicht umgesetzt werden, beziehungsweise nicht umgesetzt werden dürfen. Also einfach so dieses mehr Wagen. Ja, also ich komme sozusagen eher aus der Baubranche und in der Architektur. Es ist unfassbar schwierig, ein neues Material als Baumaterial zuzulassen. Und das sind einfach Prozesse, die, ja, gelinde gesagt, die wir uns nicht mehr leisten können. Also wir müssen einfach das auch ausprobieren und wirklich in echten Fällen. Und es ist möglich. Also es gibt sehr viele Beispiele. Ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, aber es gibt sehr viele Städte, die weitaus progressiver sind als Berlin. Und ich fände das schon den Anspruch, gerade mit dem Image, das Berlin sonst auch gerne so vor sich her trägt, da wieder mehr zuzulassen in dem Bereich. Und ich will nicht sagen Bürokratie abbauen, aber diese Ermöglichung, das ist so das A und O. Und da sehe ich auch wirklich die Urban Tech Republic als so eine, ja, so in einer Schlüsselposition, dass wir eben genau diese Schnittstelle haben mit Forschungsteilnehmern, mit Industrieteilnehmern, an dieser Unmittelbarkeit an der Stadt dran zu sein, Dinge in die Ermöglichung zu bringen. Und ja, dafür werde ich mich einsetzen, um sozusagen meinen Wunsch zu erfüllen.
Und wenn ich euch richtig verstanden habe, ist es total wichtig, wenn wir jetzt über die Verwaltung reden, über Behörden reden, da sitzen auch Menschen. Ich habe euch so verstanden, man muss die früh mitnehmen, die müssen das verstehen und dann sind die auch dabei. Dann kommen die vielleicht selber auch mit Vorschlägen, ne, wie man Dinge ermöglichen kann. Und am Ende ist es, glaube ich, ganz wichtig und das haben wir in der Vergangenheit oft verpasst, auch der Gesetzgeber ist Teil des Innovationsprozesses. Kann man das so sagen?
Absolut. Ja? Das würde ich sofort unterschreiben. Also wenn man mit der Annahme rangeht, dass auch Behörden eigentlich die Dinge ermöglichen wollen, und das erleben wir immer mehr, dann ist man, glaube ich, schon auf einem ganz anderen Weg und da ist eben jedes Mittel der Co-Kreation recht.
Steffen, du machst hier immer lauter noch größere Themenfelder auf. Ich finde das total spannend. Wir können hier steigen immer tiefer ein. Ich wollte bloß ganz kurz sagen, ich fand es super spannend, mal so Einblicke zu kriegen, auch wirklich, was du vorhin gesagt hast, Simon, was und auch bei dir, Johannes, was bei euch wirklich passiert. Ich habe schon ganz viele Ideen, was wir zusammen machen könnten. Du darfst dann gucken, wie du die bewertest. Und Steffen, jetzt haben wir ganz viel schon angerissen. Magst du vielleicht auch einen Ausblick geben, was wir noch so vorhaben?
Ja, wir sind ja heute sehr stark auf einen Zukunftsort eingegangen, die Urban Tech Republic, haben aber, glaube ich, auch immer so ein bisschen Querverbindungen auch schon gezeigt, ne, dass es nicht nur um einen Ort geht, sondern um Netzwerk quasi von Orten. Und wir wollen natürlich auch die anderen Orte auch noch beleuchten und auch dort weitere Beispiele vorstellen. Das heißt, wir werden auch weitere Podcast-Folgen in den nächsten Wochen auch drehen und veröffentlichen. Und geplant ist zum Beispiel, dass wir auch mit dem Zukunftsort Campus Berlin Buch bald einen Podcast aufnehmen und auch die Siemensstadt Square ist sicherlich bald ein Thema hier, ne, was immer wieder einfließt. Aber auch zu euch werden wir sicherlich bald auch eine eigene Folge nochmal drehen. Und auch Adlershof. Und ich bin schon sehr gespannt. Wir haben unsere Gäste noch nicht alle wirklich unter Dach und Fach. Also kommt gerne auch nochmal mit Vorschlägen auf uns zu. Aber wir wollen natürlich möglichst die gesamte Palette der Zukunftsorte hier auch nochmal beleuchten und das auch in diesem Format Zukunftsorte fortführen. Von daher hoffe ich, dass es euch gefallen hat als Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht abschließende Frage noch an dich, Simon. Wenn man jetzt zur Urban Tech Republic Kontakt sucht, wie erreicht man euch? Also ich glaube, das hat Lust gemacht, heute was bei euch zu machen. An wen kann man sich wenden? Was ist die Webadresse?
Genau, also es gibt die E-Mail-Adresse urbantechrepublic.de. Ich glaube, das ist ziemlich niedrigschwellig. Zu mir kann man auch gerne Kontakt aufnehmen über meinen Vornamen, Nachnamen @berlintxl.de. Und es besteht tatsächlich auch die Möglichkeit, einfach vorbeizukommen mit ein bisschen Glück. Ich bin fast jeden Tag vor Ort, ab sofort in der Frachthalle. Das ist sozusagen an der Bushaltestelle Urban Tech Republic direkt das Gebäude.
Und du hast ja vorhin schon gesagt, ich habe schon mal mitgemacht, eure Führungen machen auch echt Spaß. Da sieht man auch sehr viel. Also von daher,
genau,
ist das, glaube ich, auch nochmal empfehlen als Anknüpfungspunkt zu euch.
Ja, und wie gesagt, Veranstaltungen führen wir immer wieder durch. Also vor allem Fachveranstaltungen natürlich, aber die Ausrichtung wird sich da auch noch erweitern in Richtung, ja, die sozusagen diese gesellschaftliche Komponente damit stärker einzubeziehen. Also Augen und Ohren offen halten. Und ich höre, also vielleicht nur ganz kurz zum Abschluss, ganz oft ist das Thema so, ach ja, ich wusste ja gar nicht, was da passiert. Oder das ist ja interessant. Ich bin dann auch immer wieder erstaunt, also wenn man sich einmal kurz an seinen Laptop setzt und das eintippt, dann kriegt man auf jeden Fall Informationen dazu. Also es ist ein Projekt, das jetzt schon länger läuft und das auch durchaus in den Medien behandelt wird. Also ja, falls das nicht der Fall ist, ich denke mal, über diesen Podcast kann man auch auf uns stoßen oder ihr verlinkt das.
Und ich glaube, das hat auch den charmanten Vorteil, wenn du das erzählst, dann ist es irgendwie echt nochmal greifbarer, als wenn ich es jetzt auf einer Website lese. Von daher, glaube ich, ist das nochmal so ein bisschen mehr erleben, wenn man es einmal hört, was bei euch alles passiert.
Klar, ja.
Simon, vielen, vielen Dank an dich. Vielen Dank auch an dich, Johannes. Vielen Dank an dich, Madeleine. Und im Hintergrund gibt es auch noch ein Team rund um den Anton Nachtwey, der sich hier um die Produktion kümmert. Vielen Dank auch an euch und vielen Dank an meine Kollegin Lena Hohl, die die ganze Redaktion auch im Hintergrund macht und dafür sorgt, dass hier spannende Themen und Gäste erscheinen. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei und vielen Dank. Bleibt optimistisch.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Zukunftsorte Berlin. Der Podcast mit Madeleine Dietrich und Steffen Terberl.